Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit reinhörst zu dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Gast dabei haben. Helmut Brückner gibt uns die Ehre. Hallo Helmut.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du uns heute beehrst. Wir sind gespannt auf das, was du erzählen wirst, was wir erfragen werden. Bevor wir auf das Thema eingehen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und die Vorstellung von dir, von deinem Lebenslauf, das übernimmt Hanna.
Ja, vielen Dank. Helmut, ich freue mich sehr. Du bist Professor für Geologie und bis zum Februar 2019 warst du Inhaber der Professur für Geomorphologie an der Uni in Köln. Deine Forschungsschwerpunkte sind Küstenforschung, Geoarchäologie und Geochronologie. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und deine Forschungsgebiete, also auf der Erde die Gebiete, sind der Mittelmeerraum, der Nahe Osten und Süd- und Südostasien. Ja, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass du Mitglied der Leopoldina bist. Die Leopoldina, das wusste ich vorher selber auch nicht, das ist die Deutsche Akademie der Naturforscher, also die Nationale Akademie der Wissenschaften. Und das ist sie seit 2008. Ihr seid, soweit ich weiß, unabhängig und dem Gemeinwohl verpflichtet. Und ihr möchtet die Interessen der Politik und der Wirtschaft erstmal außen vor lassen und selber forschen. Und zwar zu Themen, die vielleicht in Zukunft mal gesellschaftlich wichtig sind. Und die Ergebnisse werden dann präsentiert vor der Politik und auch vor der Öffentlichkeit. Und die vertretet ihr dann auch national und auch international. Ihr hattet sehr viele Mitglieder, ich glaube um die 8000. Und auch viele berühmte Mitglieder, unter anderem Albert Einstein, Goethe, Darwin und so weiter. Das fand ich sehr beeindruckend. Und aktuell 1600 Mitglieder aus über 30 Ländern. Und da kommt man auch nicht einfach so rein, sondern muss eingeladen werden. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das ist sehr lieb, wie du das jetzt eingeführt hast. Also ich muss sagen, ich bin Professor der Geographie, nicht der Geologie. Ich werde nicht in fremden Gewässern fischen. Aber was ich mache, ist sehr stark mit Quartärgeologie verbunden. Insofern ist es auch nicht völlig falsch. Aber ich vertrete die physische Geographie, das heißt die Naturgeographie. Daneben gibt es auch die Humangeographie, wie wir sagen. Aber mein Schwerpunkt ist die physische Geographie und die Geomorphologie ist eigentlich so die Lehre von der Oberfläche der Erde. Wie hat sich die Oberfläche der Erde geformt? Wie formt sie sich weiter? Erosionsprozesse, Akkumulationsprozesse und so weiter. Das ist so mein Schwerpunkt. Ja, und in der Leopoldina, da bin ich Mitglied. Das ist ehrenvoll und ich bin dankbar dafür, dass ich eingeladen wurde. Aber da engagiere ich mich zurzeit nicht oder habe ich bisher noch keine Veranstaltungen durchgeführt. Ich habe an Tagungen teilgenommen. Die Leopoldina ist sozusagen der Wissenschafts-Think-Tank, das kann man sagen. Sie ist unabhängig, sie muss nicht irgendeine politische Partei vertreten, sondern der Think-Tank. Und bei Covid beispielsweise wurde die Leopoldina gefragt, die Mediziner dort, oder beispielsweise Global Warming. Da werden auch Kolleginnen und Kollegen aus der Leopoldina gefragt. Und dann bildet man eine Arbeitsgruppe und versucht eben diese Frage rein nach wissenschaftlichen Kriterien, was wir heute wissen, zu beantworten. Und wie gesagt, da kann man auch dann selber Symposium machen oder sowas, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht.
Ja, danke dir, Helmut. Das finde ich so ganz spannend. Das heißt also nochmal Leopoldina. Also wenn irgendwie was am Brennen ist, also du würdest jetzt geholt werden, wenn irgendwo was mit Geologie, küstenmäßig was, ja, kaputt wäre, oder?
Das könnte sein, das muss aber nicht sein. Dann würde der Chef der Leopoldina vielleicht fragen, wer interessiert sich für dieses oder jenes Thema, das ist jetzt gerade dran und dann kann man sagen, ja, ich würde das ganz gerne mitmachen, aber man wird da nicht gezwungen, es ist alles auf freiwilliger Basis. Nur war natürlich Covid ein Thema, was uns ja sehr alle bewegt hat und da war es schon gut, dass da eben die Medizinerinnen und Mediziner gefragt wurden und auch ihre Statements abgegeben haben.
Danke, Herr Mut. Also ich freue mich ja über jede Podcast-Folge, aber über die heute ganz besonders, denn immer wenn ich mit dir in den letzten Monaten oder gar Jahren E-Mail-Kontakt hatte, da warst du immer an verschiedensten Orten und ich war immer schon ganz neidisch. Also so Indiana Jones-Feeling kam immer bei mir auf. Ich habe mal aufgeschrieben, unsere E-Mail-Kontakte. Beim ersten Mal, da hattest du keine Zeit, weil du warst gerade auf dem Weg nach Griechenland, Ephesus, weil du den Tempel der Artemis untersucht hast. Also schon was Großartiges. Und dann warst du beim nächsten Mal, da warst du im Irak, da hast du Ausgrabungen in Ur gemacht, also der babylonischen Stadt Ur. Das ist ja auch biblisch gesehen ganz, ganz spannend, Abraham und so. Und dann warst du nochmal in Istanbul bei meiner nächsten E-Mail, da hast du einen Workshop gehabt, Verschärfung der Meeresgefahren und Anfälligkeit der Küstengebiete. Also immer, wenn ich dir schreibe, dann habe ich immer Indiana Jones so im Kopf. Das ist hoch bemerkenswert. Was sind denn so deine aktuellen Forschungssachen, wo du zum letzten Mal unterwegs warst?
Ja, ich war in Uruk. Also es ist nicht Ur. Es ist nicht das Ur in Chaldea, wo also Abraham geboren sein soll, sondern es ist Uruk, aber es ist auch biblisch, das Erech der Bibel. Und das ist im Irak, da war ich gerade sozusagen auf Einladung des Deutschen Archäologischen Instituts. Ja, und in Ephesus war ich auch auf Einladung, in diesem Falle des Österreichischen Archäologischen Instituts. Ja, was ich mache, ist eben sehr viel Geoarchäologie und ich versuche mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon seit Jahren immer wieder die Landschaften zu rekonstruieren, in denen der Mensch gelebt hat. Also wie sah es beispielsweise in Milet um Christi Geburt aus? Wo war das Meer? Wo war das Land? Wie hat sich später dann das Delta vorgebaut? Warum sind die Häfen verlandet? Paulus kommt mit dem Schiff noch nach Milet. Also das ist aber dann verlandet, der Hafen. Wann war das so? Das sind so Fragestellungen, die uns interessieren. Und da ergänzen wir das, was die Archäologen machen. Die Artemision-Forschung ist natürlich viel, viel älter als mein Beitrag dazu. Aber ich kann durch Bohrungen, kann ich eben in Schichten auch vordringen, die für die Ausgräber nicht zu erreichen sind, weil sie im Grundwasser sind und kann sie dann versuchen zu datieren und kann dann ihnen sagen, was vorher sozusagen da war. Und dann kommen die Schichten, die sie durch ihre Ausgrabungen dann viel besser auch datieren können, weil Ausgrabung immer sozusagen die Königsdisziplin ist. Aber wenn es, wie gesagt, im Grundwasser ist, dann ist es besser, dass man durch Bohrungen erstmal zeigt, was da überhaupt vorhanden ist.
Stichwort Datierung möchte ich gerne aufgreifen. Du hast jetzt alleine durch deine Reisen schon viele Möglichkeiten für ein interessantes Gespräch gegeben. Lass uns mal ganz grundlegend anfangen und mit der Frage, wie alt eigentlich unsere Erde ist, ob wir das irgendwie halbwegs gut datieren können. Jetzt kannst du auch keine Zeitreise machen. Wie gehst du an diese Fragestellung ran? Wie alt ist die Erde?
Ja, also man hat verschiedene Datierungsmethoden. Und jede Datierungsmethode hat einen bestimmten Bereich, in dem sie besonders treffend datieren kann. Also die Radiokohlenstoffmethode, die wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist, also die C14-Methode, wie wir auch sagen, die geht so ungefähr, ja maximal, sagen wir jetzt mal 40.000, 45.000 Jahre zurück. Dann gibt es aber andere Methoden, Torimoran und so weiter. Es gibt viele Methoden und beispielsweise Uran-Blei-Methode, da könnte man das Alter der Erde datieren. Es gibt ein großes Forschungsprogramm oder hat es gegeben, das hieß Infant Earth, also sozusagen die Erde als Baby. Wie hat es angefangen nach der Datierungsmethode? Ja, und da würden wir halt sagen, 4,6 Milliarden Jahre, das kommt dabei raus. Wenn man diese Methode anwendet und dann meist noch eine andere, ich plädiere immer dafür, dass man Cross-Check macht, also Cross-Dating, zwei verschiedene oder sogar drei verschiedene Methoden. Und dann kann man sozusagen das eingrenzen. Und nach dem, was wir heute wissen, der heutige Stand ist, dass die Erde 4,6 Milliarden Jahre alt ist.
Kannst du das mal an einer Methode deiner Wahl für uns versuchen runterzubrechen und das zu erklären?
Ja, auf diese Zahl kommt? Ich beschäftige mich nicht so sehr damit, weil das sind sozusagen, das wäre nun wirklich eine sehr geologische Fragestellung. Das ist gar nicht so mein Thema. Ich übernehme das auch. Was mehr mein Thema ist, ist so die Zeit, wo der Mensch gewirkt hat und die Landschaft gestaltet hat, sozusagen, wo wir den Footprint of Humans sehen, ne, wo der Mensch das hinterlassen hat. Und das würden wir sagen, ist ganz grob gesagt, das Quartär und wenn man es kleiner noch machen will, das Holozän, das sind die letzten, sagen wir mal jetzt mal 12.000 Jahre. Und da haben wir eben Datierungsmethoden, die für mich sehr, sehr spannend sind und wo ich auch versuche, dieses Cross-Check zu machen. Ansonsten, wenn man wirklich aufs Alter der Erde gehen will, wie gesagt, nicht mein eigentliches Thema, dann guckt man halt, welche Schichten vorhanden sind. Und man versucht sozusagen, die möglichst tiefe Bohrungen zu machen und schaut sich an oder macht durch Geophysik auch den Schalenaufbau der Erde. Und dann versucht man halt, die ältesten Gesteine auf der Erde zu finden. Da gibt es einiges in Australien und dann gibt es anderes in Südafrika und versucht, die mit den gängigen Methoden oder mit neuen Methoden, wie gesagt, dieses Projekt Infant Earth, das hat auch neue Methoden entwickelt oder ja die junge Erde, da muss man versuchen, dann halt das Alter zu datieren. Und da kommt heutzutage, wie gesagt, 4,6 Milliarden kommt da raus.
Wenn wir mal ein wenig ja, jünger denken oder kleiner denken als jetzt das Erdalter. Ich hatte mal einen Vortrag von dir gehört, da ging es um den Laacher See-Vulkan, wenn ich es recht im Sinne habe. Und da hast du auch solche Cross-Check-Methoden auch gemacht. Drei davon waren abhängig oder direkt und zwei waren indirekt. Oder kannst du mal da mal Leben reinbringen?
Ja, Laacher See-Eruption ist ein schönes Beispiel. Hier hat man einerseits, das ist ja ein Maar und auch ein Vulkan. Also Laacher See ist ein Maar, aber auch ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Und da gibt es in der Nähe, drumherum gibt es ja noch andere Maare. Der Laacher See ist in der Eifel, nicht so weit weg von Köln. Und da gibt es auch andere Maare. Und in die, die schon vorhanden waren, ist diese Asche hineingefallen. Und die Maare haben diesen großen Vorteil, dass viele von ihnen varviert sind, wie man sagt, also jahresgeschichtet. Warum? Weil das tiefe Explosionskrater sind. Das Magma steigt aus der Erde auf, kommt dann in Berührung mit dem Grundwasser und das führt zu einer Explosion. Und dieser Explosionstrichter ist so tief, dass es unten anoxisch ist. Also da ist kein Leben drin, sodass alles, was da sedimentiert, nicht gestört ist. Man sieht also schön eine Schicht auf der anderen, eine Schicht auf der anderen. So, und da kann man zählen. Und das Laacher See, der Laacher See-Vulkan oder das Maar, das hat eben, das kann man zählen, 12.000 oder 13.000 solche Schichten. Aber jetzt noch wichtiger, das Maar daneben, das Holzmaar, das war schon da. Und da kann man sehen, aha, im Holzmaar, da zähle ich vor 13.000 Jahren, da sehe ich eine Schicht und die stammt aus der Eruption des Laacher See-Vulkans. Also das ist eine Methode mit den Varven, wo man wirklich Jahre zählen kann. Also hier kann man sagen, das ist das Jahr 7200 vor Christus. Das kann man wirklich dort sehr genau sagen. Das ist eine Methode. Dann hat man im Laacher See natürlich durch die Eruption, ist die heiße Asche dann auf die vorhandene Vegetation gefallen und die ist dann verkohlt. Und das kann man sehr gut mit C14 datieren. Das ist die zweite Methode. Da kommt auch 13.000 raus, also eine weitere Methode. Und dann kann man auch die Sanidine, also die Kristalle, die geschaffen wurden, als diese Lava, dieses Magma dann hochging und erstarrte, da wurden solche Feldspäte geschaffen, Sanidine. Und die kann man datieren mit wieder einer anderen Methode, Argon-Argon. Argon 39 zu Argon 40. Und alle diese, mit allen diesen drei Kanonen, möchte ich sagen, hat man jetzt auf das Objekt geschossen. Und da kam eben 13.000 heraus. Und diese Laacher See-Tephra ist auch ein Markerhorizont, wie wir sagen. Also man kann die von den Seen in Südschweden bis in die Po-Ebene hinein findet man diesen Horizont und kann dann immer wieder diese Datierung überprüfen. Denn die danach folgenden Schichten müssen ja jünger sein als 13.000. Und bisher hat man keinen Widerspruch gefunden.
Und hat man da dann sozusagen auch eine völlige Einigkeit unter den Naturwissenschaftlern oder gibt es da auch manche, die dann zweifeln? Also man könnte ja jetzt auch einwenden, dass die Bedingungen in der Vergangenheit ja auch irgendwie anders gewesen sein können, oder? Also die Schichten, die du erwähnt hast, müssen die in 13.000 Jahren entstanden sein oder könnte das früher unter anderen Bedingungen, vielleicht unter Einfluss von Katastrophen auch irgendwie anders abgelaufen sein?
Ja, das ist immer wieder ein Einwand, dass man sagt, früher ist es wahrscheinlich anders gewesen als heute oder vielleicht ist die Uhr schneller gelaufen oder was weiß ich. Das sind in meinen Augen so Krücken, wo man versucht dann, alles in ein Alter oder in einen Rahmen zu pressen von 10.000 Jahren oder sowas oder 6.000, je nachdem. Das ist aber in meinen Augen nicht zulässig. Wir gehen von einem Prinzip aus, das ist der Aktualismus. Man kann sagen, das ist vielleicht falsch, aber bisher findet man wenige Widersprüche dazu oder ich kenne auch keine. Und nach dem aktualistischen Prinzip, wie ich heute sehe, beispielsweise wie die Varven sich bilden, ich kann mich ja neben den See setzen, der ist ja noch da, es sind ja diese Maarseen da, ich setze mich daneben, ich sehe, was für eine Frühlingsschicht sich bildet, das sind dann Diatomeen und dann im Sommer eine andere Diatomeenart und im Herbst wieder und dann kommt der Winter, da ist die Starre des Sees, da spielt sich dann nicht viel ab. Und ich sehe diese Abfolge und die sehe ich heute und da kann ich ja zurückgehen. Vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren, vor 10.000 Jahren. Es gibt einen See in Japan, da kann ich 100.000 Jahre zurückgehen. Und da sehe ich keinen Widerspruch. Auch vor 100.000 Jahren von der Varve, die sich da zuerst gebildet hat, die sieht ähnlich aus wie die Varve heute. Also von daher, und dann versucht man natürlich solche großen Chronologien immer noch durch weitere Events noch genauer zu datieren. Nicht? Indem man dann guckt, Paläomagnetik ist dann die nächste Methode. Da versucht man, das Erdmagnetfeld wie sich das bewegt hat. Und da wissen wir, dass der letzte große Umschlag vor 41.000 Jahren war. Ne? Da wird man an dem Lake Segutso, 41.000, wird man gucken, finde ich den Umschlag oder nicht. Also sowas macht man da.
Du hast es jetzt schon richtigerweise direkt mit den Jahreszahlen irgendwie mit 6.000 und 10.000 Jahren eingeordnet. Vielleicht für unsere Hörer zum Hintergrund, wenn es jetzt nicht alle wissen. Klassischerweise kommt ja von zumindest einer bestimmten Gruppe von Christen der Einwand, das passt mit der Bibel so nicht zusammen, dass man jetzt so eine alte Erde annimmt. Es gibt auch noch andere Christen, die das völlig anders sehen. Meine Frage wäre jetzt, gibt es auch Naturwissenschaftler, die, sagen wir mal, die Beispiele, die du gerade genannt hast, anders datieren würden, die das nicht aus religiösen Motiven machen? Oder sind das, kann man eigentlich sagen, also wenn, dann ist das eigentlich ein religiöses Motiv, dass man da irgendwie die Erde anders datiert oder Ereignisse anders datiert, als du es jetzt beschrieben hast?
Es ist eigentlich da immer ein religiöses Motiv dahinter. Also ich kenne keinen Naturwissenschaftler, der sagt, die Erde ist 10.000 Jahre alt oder sowas. Da kenne ich keinen. Und ich habe ja viele Forschungssymposia besucht oder EGU, European oder amerikanische Treffen, wo 20.000 Leute da waren, also Naturwissenschaftler. Ich kenne keinen. Ne? Ich kenne natürlich die Leute vom San Diego, vom Creation Research Institute dort. Ich habe auch mit dem dortigen Geologen mal diskutiert vor vielen Jahren, Dr. Austin, der auch das Buch geschrieben hat über den Grand Canyon. Und der meint darin eben, das ist ein Beispiel für die absolute Katastrophe. Und der versucht, das alles so in 6.000 oder meinetwegen 10.000 Jahre zu pressen. Das hat mich alles nicht überzeugt. Und beim Grand Canyon gibt es ja die verschiedenen Schichten und man sieht die verschiedenen Fossilien da drin. Und dass das alles in so kurzer Zeit abgelaufen sein soll, dafür gibt es meines Wissens keinen naturwissenschaftlichen Beleg. Das ist meines Erachtens auch eine falsche Herangehensweise, dass man meint, die Bibel sagt hier, das Ganze ist 6.000, sagen wir mal 10.000 Jahre alt, also muss ich es in dieses Korsett pressen. Und das lässt einen nicht atmen. Das geht einfach nicht. So kann ich wissenschaftlich nicht forschen. Und schon bei meiner Doktorarbeit, das ging über Meeresterrassen da in Süditalien, da hätte ich mit so einem Korsett überhaupt nichts zu Wege gebracht. Es geht nicht. Ne? Auch der Huon-Halbinsel in Neuguinea, das habe ich auch als ein Beispiel dann immer wieder angeführt, da gibt es eine Treppe von Korallenriff-Terrassen, also eine Korallenriff und dann gibt es eine Lagune und so weiter. Da gibt es eine Treppe, die ist 12 Stufen. Da muss man also 12 Stufen hochlaufen, auf ich weiß nicht, 400 Meter oder noch höher. So, und das kann sich einfach nicht so schnell bilden. Korallen, man weiß, wie schnell sie wachsen und so weiter. Und wenn man das in das Korsett presst will, kommt man nicht hin. Die einzige Lösung wäre, dass man sagt, nein, das war einmal ein großes Riff und dann hat es Tektonik gegeben und die einzelnen Segmente sind dann runtergerutscht. Ja, dazu passt aber nicht, das habe ich gerade dort untersucht in Neuguinea, die Böden, die da drauf sind. Denn der Boden auf dem ältesten Riff ist tatsächlich auch ein ganz anderer, ein reifer Boden und so weiter. Und auf dem jüngsten da ist ganz wenig drauf. Also die Bodenentwicklung müsste dann gleich sein, wenn das eine große Terrasse mal gewesen wäre und dann bricht alles auseinander.
Und noch einmal ganz kurz zurück, Helmut, dieses Stichwort Warfen, was du erwähnt hast, jetzt so als Deutschlehrer probierst du mir gerade einfach zu erklären. Ist das wie bei den Bäumen, diese Ringe, die man so klassischerweise hat, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das kann man so sagen. Es gibt ja auch, das andere ist eben die Dendrochronologie. Man kann ja Baumringe auch aneinander hängen und dann geht man und sucht alte Gebäude, das hat man ja alles gemacht und dann, was weiß ich, Bäume, ich habe noch als Student, haben wir die gesägt, die Arbeiter aus den Kiesgruben geholt haben, so Eichenstämme und so weiter. Und daraus ist entstanden die Hohenheimer Dendrochronologie und der Dendrokalender geht 12.500 Jahre oder so lückenlos zurück, lückenlos. Also von heute bis 12.500 der Eichenchronologie. Und warum nicht weiter? Ja, die Eiche war nicht da, da war Eiszeit. In der Eiszeit lebte bei uns keine Eiche. Also notwendigerweise ist es sozusagen da unterbrochen. Es gibt dann noch eine kleine, so um 14.000 rum. Das hängt damit zusammen, dass es alleröd ist. Da war es ein bisschen wärmer mal wieder. Aber dann kommt eben die jüngere Frühjahrszeit, dann kommt ein Kälteeinbruch und da sind die Eichen eingegangen und kommen erst wieder langsam wieder. Also das ist in sich auch schlüssig.
Wenn du jetzt Ereignisse datierst, wer profitiert davon oder warum ist das eine wichtige Aufgabe? Ist das in erster Linie, sage ich mal, unser Wissensdurst als Menschen, dass wir gerne Ereignisse rekonstruieren wollen? Oder warum ist das wichtig?
Ja, man kann das in unterschiedlicher Weise sehen. Zunächst ist es mal Wissensdurst oder man versucht auch die Methoden zu schärfen. Es gibt natürlich methodische Schwerpunkte. Es gibt ja gerade in Bezug auf den Menschen ist es schon interessant zu sehen, wie hat der Mensch früher gelebt? wie hat er vielleicht seine Landschaft verändert, wodurch. Andererseits gibt es auch Anpassungsstrategien des Menschen, vielleicht können wir davon lernen. Es gibt das Stichwort Herkunft ist Zukunft. Also wenn ich weiß, wo ich herkomme, das glauben wir ja auch im christlichen Kontext, dann weiß ich auch, wohin ich gehe oder ich habe zumindest eine Ahnung. Also insofern ist das nicht verkehrt. Und ich habe gerade in einem Forschungsprojekt, das habe ich gerade vor einer Woche noch vorgestellt auf Sizilien, da haben wir über Ampurias gesprochen. Das ist eine Stadt der Antike, die liegt an der Grenze von Spanien nach Frankreich, also noch gerade in Spanien. Und da war unser Thema Ampurias Future, Learning from the Past. Also die Zukunft von Ampurias, ich lerne aus der Vergangenheit. Und da haben wir gesagt, wie die Landschaft sich entwickelt seit 5500 vor heute bis heute und dann in die Zukunft hinein. Warum? Weil ich die Zukunftsszenarien stricken kann mit dem Meeresspiegelanstieg durch IPCC, also diesen Weltklimarat. Ne? Und danach wird der Meeresspiegel im Jahre 2100 einen Meter höher sein, im Jahr 2300 vielleicht sogar 5 oder 7 Meter höher. Und das kann ich dann mal zeigen. So würde sich die Landschaft entwickeln, wenn das tatsächlich so ist. Also manchmal hilft der Blick zurück, die Retrospektive hilft manchmal für eine Prognose.
Das heißt, Helmut, so deine Arbeit ist jetzt also für Langeoog, Borkum und dergleichen weiter spannend, weil dann ist die Frage, oder die holländische Küste, oder genau, für welche Bereiche in Deutschland wäre das jetzt spannend, wo man da jetzt ja aus der, oder für die Zukunft was lernen könnte?
Naja, eigentlich für alle Küsten, die wir haben, nicht? Also Nordsee, Ostsee, Küsten auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch bald wieder ein Symposium da auf in Wilhelmshaven. Ja, ja, Sylt, du siehst ja die Stürme von Sylt, die erodieren immer weiter Sylt. Ne? Sylt ist eigentlich nur noch da, weil sehr reiche Leute da leben und weil es auch ein Schutz ist für die Küste wiederum dahinter, das muss man auch sagen. Aber natürlich, der Meeresspiegel steigt und das wird viele Länder betreffen, vor allen Dingen die Deltas und vor allen Dingen die tiefliegenden Gebiete, die Atolle, die Korallenriffinseln. Das wird ein großes Problem sein, das ist gar keine Frage.
Und ich greife mal den Link auf, das Stichwort Meeresspiegel steigt und wir gehen mal wieder einmal biblisch zurück, christlich-biblisch. Stichwort Sintflut, eigentlich sind wir ja schon fast da. Genau, welche Gedanken hast du da als Geowissenschaftler?
Gut, es gibt über die Sintflut gibt es einige Erklärungsversuche. Der eine Erklärungsversuch war, der Meeresspiegel war in der letzten Eiszeit 120 Meter tiefer, da war der Persische Golf, war der quasi leer oder es gab ein paar Seen da drin. Und dann kommt der Meeresspiegel durch die natürliche globale Erwärmung, steigt der Meeresspiegel weltweit an und dann plötzlich ergießt sich eine Menge Wasser halt in diesen Persischen Golf und der wird geflutet. Und das ist sozusagen im kollektiven Gedächtnis der Menschen dann die Sintflut gewesen. Das ist eine Theorie, die vertreten worden ist seit 1970 rum. Das denke ich nicht. Ich denke, die Menschen hätten da davonlaufen können oder das, ja. Das nächste wäre kosmischer Impact. Das haben Tollmann und Tollmann vertreten. Tollmann war Geologieprofessor in Wien und er hat gesagt, das war ein kosmischer Impact und der Komet ist auf die Erde gefallen und bevor er eingeschlagen ist, ist er in 6 Teile oder 7 Teile geteilt worden, ist ins Wasser, 6 davon sind ins Wasser gefallen und einer in die Nähe davon Köfels in Österreich und dadurch hat es weltweit Tsunami-Wellen gegeben und das haben die Menschen dann als Sintflut sozusagen verinnerlicht und es gibt auch viele Sintfluterzählungen von Bergvölkern sozusagen, also, aber das ist, die sind da später hingewandert. So, das ist dessen Theorie. Das glaube ich nicht, weil dafür die Evidenz fehlt. Es fehlt ganz einfach der Positivbeleg, dass es diesen Kometen gegeben hat, den Sintflutkometen. Eine andere Theorie hat gesagt, ja, in der Eiszeit, wie gesagt, der Meeresspiegel war tief und das Schwarze Meer war abgekoppelt vom Weltmeer. Das Schwarze Meer ist runtergesunken auf 150 Meter und war dann eine Süßwasserlinse. Und viele Menschen haben sich darum geschart, weil sie da eben Süßwasser hatten. Und dann ist der Meeresspiegel wieder angestiegen, ist über die Schwelle des Bosporus, also bei Istanbul. Und dann katastrophal hat er sich quasi da in das Schwarzmeerbecken ergossen, das Meer. Und dadurch sind die Leute ertrunken und die nicht ertrunken sind, sind in alle Himmelsrichtungen gelaufen und haben sozusagen die Story tradiert. Das ist Archäofantasie. Also, dass der Meeresspiegel tiefer war, abgekoppelt das Schwarze Meer, ja, das kann man geowissenschaftlich vertreten. Aber dass dann alle Völker in alle Himmelsrichtungen und so viele ertrunken seien, das ist Archäofantasie. Das ist Unsinn. So, und meine Quintessenz ist, oder bin nicht nur ich, sondern sind auch andere Kollegen. Wir denken, dass in Südmesopotamien es eine katastrophale Flut gegeben hat, eine Megaflut. Und es gibt ja nicht nur die Sintflut-Erzählung in der Bibel, sondern es gibt auch das Gilgamesch-Epos, was sogar historisch gesehen noch älter ist. Und es gibt eine akkadische Sintflut und so weiter, dass dort eben ein Jahrtausend oder Jahrzehntausend Unwetter war und dadurch die damalige Ebene überflutet war, alle ertrunken sind und dadurch eben das als Sintflut-Erzählung im kollektiven Gedächtnis der dortigen Menschen geblieben ist. Und natürlich haben die gesagt, unsere Welt ist untergegangen, denn da ist alles so flach, da ist tatsächlich alles untergegangen. Nur nicht in Amerika und nicht in China und so, das kann man nicht belegen. Aber für die dortigen Menschen ist ihre damalige Welt untergegangen. Das hat Sir Leonard Woolley damals in Ur, jetzt nicht in Uruk, sondern in Ur, Ur in Chaldea, die Stadt Abrahams, da hat er gemeint, diese Sintflutschicht zu finden, 3,5 Meter steril, darunter also Artefakte, also eine Schicht, wo der Mensch da war, keine Frage, dann 3,5 Meter sterile Schicht, nichts drin und dann darüber wieder Kulturschichten. Ne? Und da hat er gesagt, das ist die Sintflutschicht. Ja, und dann gibt's andere, die meinen in Phara, in einer anderen Stadt, da gibt's auch so eine Sintflutschicht. Ich habe mal gemeint, in Uruk sei auch sowas, aber ich bin da ein bisschen wieder ins Zweifeln gekommen, weil ich jetzt, wo ich da war und viele Bohrungen gemacht habe, habe ich das nicht so deutlich nachweisen können bisher. Aber ich denke schon, dass in die Richtung könnte es gehen, dass man dort in Mesopotamien, dass man dort diese Sintflutschichten nachweisen kann.
Und ich lese mir ganz kurz, heute wären das welche Länder?
Ja, das ist Irak. Das ist hauptsächlich Irak und dann meinetwegen Kuwait im Süden auch noch. Ja, ein bisschen von Iran, aber es ist hauptsächlich Irak. Das wäre Mesopotamien, Südmesopotamien, ja.
Ja, danke dir für die Ausführungen. Sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt nochmal Schritt für Schritt das durchgeht und sich fragt, okay, was davon ist naturwissenschaftlich oder archäologisch oder geologisch wie gut gesichert? Also, dass es eine sehr, sehr große Flut gab, dafür spricht vieles. Unabhängig.
Ja, das würde ich mal sagen. Also so eine Überlieferung, manche sagen Legenden, ich sage eher diese mündliche Tradition oder die Tradition, sagen wir besser so. So eine Tradition hat oft einen wahren Kern. Es gibt eben nicht umsonst diesen Bericht in der Bibel, wo wir natürlich glauben, das ist zuverlässig, aber es ist eben auch interessant, es gibt ja auch außerbiblische Belege dafür. Und das ist dieses Gilgamesch-Epos. Und dann gibt es die akkadische Sintflut und so weiter. Und wir hatten da mal ein Seminar in Marburg an der Uni mit einem Altorientalisten, einem Archäologen, einem Alttestamentler und mit mir. Und wir haben sozusagen das als ein Seminar gehabt und Studis traten auf und haben ihre Vorträge gehalten. Und unsere Quintessenz war, es muss eine Megakatastrophe gewesen sein, Flutkatastrophe, so um 3000 vor Christus herum. Aber das war dann sozusagen die steile These und die müsste man jetzt weiter verifizieren oder falsifizieren. Und ja, da kann man noch forschen.
Und jetzt gibt es ja auch die biblische Erzählung, gebe ich auch her, dass man sagt, das ist eine weltweite Flut, also alles wurde überflutet. Da würdest du sagen, das wird schwierig?
Ja, das kann man eben nicht nachweisen. Das ist auch die damalige Welt, für die damaligen Leute ging ihre Welt unter. Das kann ich voll akzeptieren. Aber dass es weltweit eine Flut gegeben habe zur gleichen Zeit, das geht nicht. In den Alpen findet man auch irgendwo ein paar Muscheln, so Meeresmuscheln. Ja, aber das ist eine ganz andere Zeit. Das kann man damit gar nicht vergleichen. Und dann, und das ist auch ein weiteres Argument für mich, dass man das nicht so weltweit sehen darf, wo in diesen varvierten Sedimenten, wenn ich jetzt diesen Lake Seigutsu da in Japan nehme, 100.000 Warfen, oder wenn ich das Holzmaar in der Eifel nehme, 23.000 Warfen, wo ist die Sintflut da? Alle diese Warfen sind sehr, man kann es im Internet sich angucken, das ist sehr, sehr homogen. Da ist jetzt nicht eine starke Störung drin. Da, wenn die Sintflut da weltweit gewesen wäre, dann müsste ja auch in den See da reingelaufen sein, das müsste eine ganz andere Zusammensetzung sein und. Und das ist nicht der Fall. Also das lässt sich auch schon durch den Warfenbefund, lässt sich das schon falsifizieren.
Ja, sehr spannend. Helmut, danke dir für die Ausführungen. Mich würde mal interessieren, so Stichwort Spurensuche mit Blick auf Gott aus Sicht eines Geowissenschaftlers. Was sind so für dich so vielleicht im Laufe deiner Karriere spannende Punkte gewesen, wo du gesagt hast, ja Mensch, irgendwo da ist nochmal ein Indiz auf Gottes Dasein gegeben?
Naja, generell natürlich in der Frage nach dem Ursprung von allem, wo kommt alles her, wenn ich zurückfrage, wo kommt die Erde her, wo kommt das Universum her, wer hat das gemacht, der Urknall, gut, wer hat den gemacht oder so, das führt mich auf die Frage, da ist eine Intelligenz dahinter oder es ist Gott dahinter, So, dass das überhaupt etwas ist und nicht nichts ist. Das ist sozusagen ein Beleg für mich, dass Gott existiert. Und dann finde ich auch in dem, was Jesus offenbart, finde ich sehr viel natürlich Wahrheit drin, weil er, wenn es Gott gibt, ist er sicherlich oberhalb unseres Verstandes oder über Raum und Zeit regiert er. Und ich kann ihn nicht in mein Schema pressen. Aber deshalb wird er Mensch. Er kommt zu uns, damit wir überhaupt mit Gott kommunizieren können. Und dafür brauchen wir heute besonders den Heiligen Geist, weil Jesus ist natürlich vor 2000 Jahren, hat er gelebt. Also das macht für mich insgesamt Sinn. Also die Frage nach dem Ursprung macht für mich Sinn. Und dann, wenn ich auch versuche, so biblische Geschichten so nachzuvollziehen, dann versuche ich natürlich, geografisch Dinge zu verorten. Die Apostelgeschichte ist mir besonders lieb, weil ich den Mittelmeerraum liebe und natürlich auch gerne reise, wie der Apostel Paulus, natürlich unter anderen Bedingungen. Ja, also das macht mir die Bibel auch sehr, sehr, sehr lieb und sehr wertvoll. Und dann ist noch ein Argument auch die Ethnologie eigentlich. Ich habe ja auch in verschiedenen Ländern, trifft man verschiedene Völker. Und es gibt recht viele Hinweise darauf, was der Paulus im Römerbrief sagt, dass doch die Heiden, so sie nichts von Gott wissen, doch ein Gewissen haben. Da wissen sie etwas von dem Schöpfergott. Ne? Und die meisten dieser Völker wissen um einen Schöpfergott. Es gibt sehr wenige, die das nicht wissen. Also das ist für die Ethnologie, da kann ich sehr empfehlen, dieses Buch von Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen. Das ist einfach großartig. Und in die Richtung forsche ich dann auch, nicht? Wenn ich bei den Maasai bin und in der Hütte dann frage, wie stellt ihr euch denn die Welt vor? Ne? Das finde ich eben auch sehr spannend.
Und andersrum gefragt, hattest du schon mal irgendwann einen Konflikt zwischen deinem Glauben und deinem Beruf? Dass du dachtest, boah, das passt ja jetzt irgendwie gar nicht zusammen und da muss ich jetzt irgendwie durch.
So würde ich das nicht sehen. Ich habe auch mal ein bisschen Philosophie studiert und man muss ja auch eine Meta-Ebene da einziehen. Also das eine ist natürlich, man forscht, man macht dies und jenes und so weiter. Aber wenn ich versuche, das aus einer höheren Warte sozusagen zu betrachten, dann merkt man ja auch sehr schnell, wie begrenzt unser Wissen ist. Nicht? Paulus sagt, dass unser Wissen erkennt Stückwerk. Dann stellt man sich mal neben sich selbst, sofern man das einigermaßen kann, und sieht, wie begrenzt auch unsere wissenschaftlichen Aussagen sind. Die meisten Leute, wenn man einen Satz sagt und sagt dahinter, das hat die Wissenschaft auch gesagt, dann nicken die meisten Leute im Kopf. Es nicken die am stärksten, die am wenigsten wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Denn Wissenschaft hat sich immer wieder überholt. Wenn man in die Vergangenheit geht, haben es viele Irrtümer gegeben. Aber wir versuchen natürlich mit so wenig Irrtümern auszukommen, wie es eben geht. Aber ein schönes Beispiel, dass es heute ja auch noch Widersprüche gibt, ist die Physik, das Licht, ne? Das Licht ist einerseits Welle und andererseits Korpuskel, Teilchen. Ne? Photomultiplier, da habe ich die Photonen, da kann ich die Teilchen auffangen. Andererseits hat es auch Wellencharakter. Eigentlich geht beides gar nicht zusammen. Man nennt das dann eine Dichotomie, man kann man nicht auflösen. Aber keiner macht deshalb das Licht aus und sagt, da machen wir erst wieder an, wenn wir das gelöst haben. Da macht ja keiner. Also wir leben immer mit Widersprüchen. Und wir versuchen nur natürlich durch unser Forschen die Widersprüche zu minimieren. Aber die Wissenschaft ist wie eine Hydra in der antiken, in der griechischen Mythologie. Das war die Schlange, da hast du einen Kopf abgeschlagen, da kamen drei neue. Das heißt, du klärst eine Frage und dann kommen neue Fragen. Natürlich, das geht immer weiter.
Ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken. Also das kann ja trotzdem passieren, dass man sich denkt, okay, ich lese jetzt die Bibel und, weiß ich nicht, lese jetzt von irgendeinem historischen Ereignis in der Bibel, auch mit dem Anspruch, dass es ein historisches Ereignis ist. Und dann fährst du in dein Büro oder machst deine Untersuchungen und denkst dann, hey, das passt gar nicht zusammen, was ich heute gelesen habe und was ich jetzt erforsche. Hattest du das mal oder würdest du sagen, eigentlich passt das alles ziemlich gut?
Also in der Vorstellung meiner Person hat noch eins gefehlt. Ich bin Rheinländer. Und wir sehen auch nicht alles so verkniffen oder so. Ich meine, im Zweifelsfalle, wenn ich was lese und ich verstehe es nicht, Luther hat schon gesagt, dann ziehe ich meinen Hut und gehe weiter. Also ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das heißt, dass ich etwas nicht verstehe, es liegt zunächst mal an mir. Aber ein Gegensatz, ja, wie soll man das sagen? Ein Gegensatz. Ich kann ständig Gegensätze aufbauen, wenn ich was lese. Ne? Aber ich versuche eher, Lösungen zu finden. Ich bin lösungsorientiert und nicht so sehr, dass da ist wieder ein Problem. Ne?
Und so archäologische Spuren, wo man jetzt alttestamentarische oder neutestamentarische Ereignisse oder Orte ja sehen kann. Fällt dir da was ein, wo du ja, da gesehen hast, Mensch, irgendwie, ja, das passt ja, was da, wo ich bei Ausgrabung war und lese den Bibeltext, das passt.
Naja, da gibt es ja diese berühmten Stellen von der Gihon-Quelle da, von der Quelle des in Jerusalem und so, wo immer wieder, oder es gibt dieses berühmte Buch von Keller und die Bibel hat doch recht. Und das finde ich vom Ansatz her, finde ich, das ist zwar alt, aber das finde ich vom Ansatz her nicht schlecht. Ne? Ja, man muss auch immer fragen, mit welcher Intention haben die biblischen Schreiber das geschrieben? Ne? Also die wollten ja kein Archäologiebuch schreiben oder kein Physikbuch oder Chemiebuch, sondern die wollten bezeugen, Gott steckt dahinter. Und das erkenne ich auch in dem, wenn es heißt, Gott schafft den Mensch aus dem Erdenkloß. Was heißt das denn? Das heißt doch, er schafft ihn aus bereits vorhandenem Material. Wir sind nicht extraterrestrische Wesen, wir sind von der Erde genommen. Das will doch der Text aussagen. Und das Entscheidende ist dann, er blies den an, so hat der Mensch eine lebendige Seele. Der Odem Gottes, der Heilige Geist, das ist das Entscheidende doch für uns. Dass wir von der Materie sind, das ist ja, kann ja keiner bezweifeln. Ne? Also insofern sehe ich da jetzt nicht so große Differenzen. Man müsste nur halt dann ins Detail gehen und selbst dieser ganze Schöpfungsbericht, da fängst du an mit 1, 2, 3. Einer der besten Astrophysiker, die zurzeit leben, Heino Falke, guter Freund von mir, der hat diesen Text wunderbar sich hergenommen und hat ihn vor seiner Gemeinde gepredigt. Ne? Und das ist derjenige, der das schwarze Loch erkennbar gemacht hat. Ne? Hatte hochdekorierter Physiker. Oder diejenigen, die diese Doppelhelix da entwickelt haben. Ne? Der eine war Atheist, der andere war Christ. Also, da kannst du eine Top-Wissenschaftler, ein Weltpreisträger sein. Da gibt es solche und solche drunter. Ne?
Ich hatte letztens Helmut mit jemandem in einem Gespräch und der hat gesagt, ja Mensch, jemand, der naturwissenschaftlich was aus dem Kasten hat, der geht nur von den Dingen aus, die naturwissenschaftlich auch belegbar sind. Weil das sind ganz rationale Menschen. Also ein echter Naturwissenschaftler, der kann gar nicht gläubig sein. Denn wie gesagt, der hält sich nur an die Fakten, die er empirisch rauskriegt. Jetzt bist du Naturwissenschaftler. Was hättest du im Gespräch geantwortet?
Ja, das ist eine zu naive Sicht. Die würde ja vieles außer Acht lassen, was unser Leben ja auch bestimmt. Nicht? Schönheit, Musik, Ästhetik, all diese Dinge haben ja auch eine subjektive Komponente. Die sind nicht objektiv nur erklärbar. Und das, denke ich, ist eine verkürzte Sicht. Der Naturwissenschaftler sagt natürlich, ich versuche, Naturgesetze nachzuempfinden und. Dass es die erstmal gibt, da kann man natürlich auch sagen, da muss ja einer dahinter stehen. Ne? Dass die Welt, unsere Welt mathematisch beschreibbar ist, das finde ich genial. Ne? Also da muss ja auch eine Logik dahinter stehen. Aber zu sagen, dass das alles ist, das würde ja völlig verkennen, wenn ich einen Menschen liebe, spielt ja noch mehr da hinein, als wenn ich jetzt nur, was ich da biochemisch da zusammen mir reimen kann. Ne? Das ist für mich eine verkürzte Sicht. Das ist auch für mich so eine Zyklopensicht, wo man nur mit einem Auge guckt, aber die Welt muss man mit zwei Augen ansehen.
Ich würde gerne nochmal etwas aufgreifen, was du relativ am Anfang gesagt hattest. Du sprachst, glaube ich, von dem Fußabdruck von uns Menschen, den man untersuchen kann, so wenn man so in die letzten 12.000 Jahre guckt. Und du untersuchst ja auch, wie Menschen gelebt haben oder was wir darüber sagen können. Wenn wir da so möglichst weit zurückgehen, sagen wir mal 12.000 Jahre zurück, was wissen wir da über die Menschen? Also wie können wir uns das vorstellen, wie die gelebt haben?
Ja, da gibt es, wenn du gerade so auf 12.000 oder auf 10.000 rekurrierst, ja 12.000 passt schon, da gibt es eine sehr berühmte Fundstätte in Südostanatolien, Göbekli Tepe heißt das, Göbekli Tepe. Tepe ist so, ja, so ein Siedlungshügel quasi. Und da gibt es Stelen, ne? So anthropomorphe Stelen. Die sehen aus wie Menschen, sind toll gemeißelt, so aus einem Kalkstein. Und da sind Figuren drauf, da sind Skorpione drauf, also auch Tiere und so weiter. Ja, und wahrscheinlich haben die Menschen das die haben da nicht unbedingt gewohnt, sondern sie haben das als einen Versammlungsort genommen, wo sich da an bestimmten Festtagen versammelt haben. Ist auch interessant, Fasten und Feiern gehören bei uns zusammen, ne? Also wo sie sich versammelt haben, ja, und dann, also es ist vor 10.000 Jahren, 12.000 Jahren, und dann ist diese Göbekli Tepe ist nicht umgestürzt beim Erdbeben. Die Stelen stehen heute noch so da, aber es ist quasi zugedeckt worden, wahrscheinlich von den Menschen damals zugedeckt mit Steinen und so weiter. Musste man nur die Steine entfernen, da hat man die wieder gesehen. Und dann siehst du vor dir die Ebene von Haran. Der Mensch geht jetzt sozusagen, er wird Ackerbauer. Er begräbt diese alte Kultur, so ist eine Interpretation jedenfalls, und er wird Ackerbauer. Das ist also wirklich toll. Das ist der Übergang jetzt von den Mesolithikern zu den Neolithikern, die den Ackerbau treiben. Und dann kommen andere Innovationen und so weiter da hinein. Und der Mensch hat immer ein religiöses Empfinden oder ja, Religiosität spielt eine Rolle. Vielleicht der Versuch, die Kommunikation aufzunehmen mit Gott. Bei den Neandertalern sagt man, dass um die Bestattungen herum, dass sie Blumen gelegt haben. Das ist interessant. Man hatte Pollen dazu gefunden. Warum macht der Mensch das? Tiere machen das nicht. Also das ist schon etwas Besonderes. Oder natürlich, was uns auch besonders macht als Menschen, neben vielem, was man jetzt religiös sagen kann. Aber das ist auch der intentionale Gebrauch des Feuers, dass wir Feuer benutzen. Tiere rennen weg, ne? Aber wir können das Feuer benutzen und können dadurch eben Speisen erwärmen und so weiter und so fort. Also ich würde dem dann, wenn man da anthropologisch zurückgeht, würde ich immer gucken, was haben diese Menschen, was haben die über, gibt es einen Hinweis, dass sie etwas über Gott ausgesagt haben oder besonderen Schmuck gemacht haben oder besondere Dinge gemacht haben, die auf ein höheres Wesen hingedeutet haben. Und eigentlich findet man das bei fast allen, solche religiösen Dinge, Kultgegenstände und so weiter. Und natürlich kann man sagen, da ist dann vieles verschüttet und so weiter, aber da muss man den wahren Kern herausholen und dann bist du sozusagen bei der biblischen Offenbarung oder bei dem, was Paulus sagt, sie haben das Wissen um Gott in sich.
Also kann man sagen, das findet man eigentlich bei den Menschen von Anfang an, diesen religiösen Gedanken. Oder findet man auch in bestimmten Zeiten eigentlich gar keinen Hinweis auf religiöse Gedanken oder Städten?
Ja, das würde ich nicht generell so beantworten können. Dazu bin ich zu wenig in der Archäologie drin oder in der Ethnologie drin. Aber ich fand immer das bemerkenswert, dass es Hinweise gab, wo ich mich dafür interessiert habe, gab es meist die Hinweise, sie glaubten an ein Jenseits, deshalb sind die Pyramiden überhaupt gebaut worden, ne? Weil sie an ein Jenseits glaubten. Ne? Oder diese Armee da in China, diese Terrakotta-Armee und so weiter. Ja, da glaubt man eben, dass danach noch was kommt. Dass da eine Transzendenz, würden wir es sagen, ne? Dass da noch was kommt. Dass nicht hier ist alles aus. Das finde ich eine spannende Sache. Da muss man natürlich theologisch und ethnologisch muss man das aufarbeiten und archäologisch.
Es gibt ja manchmal so gemeinhin die Vorstellung, dass die Menschen früher, ich sag mal, sehr primitiv waren. Jetzt hatte ich mal gelesen, dass die Gehirne der Neandertaler wahrscheinlich sogar ein kleines Stückchen größer waren als unsere Gehirne. Also dass das vielleicht gar nicht so wahr ist. Weißt du darüber was?
Also ob sie größer waren, die Größe spielt nicht so eine Rolle. Ne? Denn ein Chip kann groß sein, aber ist nicht gut strukturiert. Ne? Ein kleiner Chip ist dann besser. Nee, also Elefanten haben auch große Gehirne, aber ich würde nicht sagen, sie sollen uns jetzt überlegen. Nee, das ist eine falsche Vorstellung, dass man einfach sagt, die waren primitiv, sondern ich würde sagen, die waren schon auch ihrer Umwelt angepasst. Die haben überleben können in einer Umwelt, wo wir umkommen würden. Nicht? Die haben im Dschungel überleben können, wo wir es gar nicht schaffen würden, 3 Tage da auszuhalten. Also primitiv ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck, sondern man muss sagen, die haben natürlich eine andere Umwelt gehabt und haben sich auf die Umwelt eingestellt. Der Mensch hat eine großartige Überlebensstrategie entwickelt. Und wir können auch sagen, ist dadurch begabt worden von Gott damit, dass er überleben kann in vielen Kontexten, sowohl die Inuit im Eiskontext als auch die Pygmäen im Urwaldkontext. Das ist ja schon auch genial. So würde ich das angehen. Also primitiv würde ich nicht sagen. Ich war jetzt in Georgien und da gibt es eine sehr, sehr frühe Manissi, eine sehr frühe Schädel, die ausgegraben wurden. Man kann heute ja auch mit Ancient DNA kann man rekonstruieren, wie sie wahrscheinlich ausgesehen haben und so weiter. Was sie gefertigt haben, das ist enorm. Das ist also ist wirklich bemerkenswert. Mit einfachen Werkzeugen dann auch Schmuck herzustellen, das ist schon großartig.
Warum bist du eigentlich Christ? Ich weiß gar nicht, ob du schon so von der Pike auf Christ bist oder wie ich erst irgendwann später im Leben ins christliche Boot reingehüpft bist, aber tut dir nichts zur Sache. Warum bist du Christ?
Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin dafür auch dankbar, weil mich das auch vor vielen Irrwegen bewahrt hat, möchte ich mal sagen. Ich bin ja auch, wenn ich Auto fahre, bin ich auch für die Leitplanken dankbar und sage nicht, die schränken mich aber ein. Ich möchte aber rechts in den Graben fahren. Also ich bin dafür dankbar. Und letztlich bin ich Christ, ja, weil mich die Botschaft Jesu überzeugt. Also das Optimale, was wir, die wir in Raum und Zeit ja begrenzt sind, was wir von Gott erkennen können, ist in Jesus sichtbar. Also Gott muss sich uns offenbaren. Wir können ja nicht von uns aus da sozusagen ihn erschließen. Das wäre immer ein Produkt unserer Ideen, sondern Gott wird Mensch, er kommt zu uns, er sagt uns, Jesus redet von Gott und er sagt uns ganz bestimmte Charakteristika von Gott. Also in der Erkenntnispyramide würde ich sagen, unten ist die Leute beten einen Stein an. Und dann eins höher, sie beten die Kraft an, die den Stein gemacht hat. Und dann noch eins höher und dann kann man nach oben gehen und sozusagen die Fülle der Gottheit ist in Jesus. Ne? Also die Spitze sozusagen ist in Jesus. Und deshalb will ich mich nicht mit Vorstufen aufhalten oder auch nicht mit Buddhismus und so weiter, sondern ich will eben sozusagen die maximale Erkenntnis über Gott, die ich als Mensch überhaupt haben kann, die will ich bekommen. Und die bekomme ich durch Jesus. Und dass ich darum weiß, das bestätigt der Heilige Geist in uns. Ne? Deshalb ist das wichtig für uns, ne? Die Dreieinheit. Manchen ist das ja schwierig, wieso drei Götter und so weiter. Das ist ja Unsinn. Eis, Wasser gibt es ja auch in drei Formen. Gibt es als Eis, gibt es als flüssiges Wasser, gibt es als Dampf, ist alles Wasser. Aber also diese Dreieinigkeit, auch das überzeugt mich. Ne? Und ja, dann kommen natürlich Erlebnisse dazu, dass ich glaube, hier und da schon ein Wunder auch erlebt zu haben, was ich nicht rational erklären kann. Da geht es eben über die Ratio hinaus. Die Ratio alleine ist mir zu wenig. Sie ist wichtig, damit arbeite ich. Das ist auch für die Kommunikation zwischen Menschen wichtig. Man muss rational argumentieren. Aber es gibt eben etwas über die Ratio hinaus. Und das ist mir eben auch wichtig. Das ist der Bereich des Transzendenten, wenn man so will. Es kommt immer darauf an, welchen Schlüssel habe ich für welche Fragestellung. Und wenn der Schlüssel Ratio nicht passt, dann muss ich eben andere Schlüssel nehmen. Und ich denke, die gibt es. Und das Christentum bietet uns viele Schlüssel eigentlich an. Zugang zur Welt, Zugang zu Gott, Zugang zueinander. Und das überzeugt mich. Dieser Schlüsselset sozusagen, das überzeugt mich.
Vielen Dank dir, Helmut. Das hat Spaß gemacht. Auch schön, dass man dich eigentlich alles fragen kann. Und da kommt eine Antwort und eine Geschichte meistens mit dazu. Sehr, sehr schön. Wir sind auch wie immer sehr daran interessiert, was ihr zu dieser Folge denkt, welche Fragen ihr habt, welche Fragen offen geblieben sind oder einfach Rückmeldungen, die ihr gerne zu dieser Folge geben möchtet, dann tut das sehr, sehr gerne. Helmut, dir nochmal vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr sowas überhaupt macht. Finde ich großartig und bin gerne nochmal dabei oder wenn ihr eine Diskussion mit anderen mal macht, bin ich gerne dabei.
Sehr gut. Das ist sehr gut zu wissen. Da nehmen wir dich gerne beim Wort. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffen wir, dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin. Tschüss.